Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundestagspräsident Lammert hat Vorbehalte gegen den Plan für die Suche nach einem Atommüllendlager. Der gestern im Bundestag vorgestellte parteiübergreifende Gesetzentwurf sieht vor, dass dafür eine Kommission eingerichtet wird. Lammert kritisiert nun, dass diese Kommission beim Bundestag angesiedelt werden soll, obwohl aus seiner Sicht das Bundesumweltministerium dafür zuständig ist. Dadurch entstehe eine neue Behörde, die den Etat des Bundestages künstlich aufblähe.
So nicht. In scharfer Form hat der Bundestagspräsident das geplante Gesetz zur Endlagersuche heute überraschend zurückgewiesen.
Ich bin jetzt lange genug dabei und weiß, dass Kritik immer zur Unzeit kommt. Sie kommt deswegen zum richtigen Zeitpunkt, weil wir das Gesetzgebungsverfahren ja nicht beenden, sondern gerade begonnen haben.
Sein Haupteinwand, die sogenannte Expertenkommission, die ein Atommüllendlager suchen soll, soll beim Parlament und nicht beim Umweltministerium angesiedelt werden. Es entstünde eine neue Riesenbehörde für 6,5 Millionen Euro, kritisiert Lammert. Sein Parteifreund, der Umweltminister, reagiert gelassen.
Ich gehe davon aus, dass dieses Gesetz an Einzelfragen nicht scheitern wird, sondern dass sich alle ihrer Verantwortung für das Gelingen des Projektes bewusst sind.
Beistand sogar von der Opposition.
Es geht bei dieser Kommission darum, einen Konsens zu finden in Deutschland. Und wer wäre für einen solchen Konsens besser geeignet als der Deutsche Bundestag, das Parlament?
Das geplante Gesetz zur Endlagersuche ist ein parteiübergreifender Kompromiss, an dem maßgeblich auch Grüne und SPD beteiligt waren. Es gilt als Durchbruch im jahrzehntelangen Streit um den Atommüll. Allgemeines Unverständnis daher heute über den Vorstoß des Parlamentspräsidenten.
An dem Punkt hat der Bundestagspräsident aus seiner verfassungsrechtlichen Rolle heraus argumentiert. Und das ist ihm unbenommen. Jetzt müssen wir politisch darüber diskutieren, ob seine Kritik berechtigt ist. Ich meine nicht.
Veränderungen und Ergänzungen werden aber unausweichlich. Einmal mehr ist der macht- und selbstbewusste Parlamentspräsident auch eigenen Leuten, diesmal Umweltminister Altmaier, in die Parade gefahren. Der Druck bei der Endlagersuche ist groß, etliche gravierende Probleme noch ungelöst. Offen ist daher, ob der mühsam errungene Kompromiss überhaupt noch vor der Bundestagswahl realisiert werden kann.
Wohin mit dem Atommüll? Zu dieser Frage haben wir für Sie Hintergrundinformationen auf unserer Internetseite tagesschau.de zusammengestellt. Durch das gestoppte Drohnenprojekt Eurohawk gerät das Verteidigungsministerium weiter unter Druck. Nach Recherchen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung waren die Zulassungsprobleme schon seit 2004 bekannt, also 3 Jahre bevor der Beschaffungsvertrag geschlossen wurde. Das Ministerium hatte dagegen erklärt, die Probleme seien erst Ende 2011 erkannt worden. Verteidigungsminister de Maizière hatte das Projekt in dieser Woche gestoppt.
Bundeskanzlerin Merkel ist von Papst Franziskus zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen worden. Im Gespräch ging es um Glaubensfragen und darum, wie die Wirtschaft den Menschen besser dienen könne. Als Gastgeschenk überreichte die protestantische Kanzlerin dem Oberhaupt der katholischen Kirche antiquarische Bände des deutschen Dichters Hölderlin und sämtliche Aufnahmen des Dirigenten Furtwängler. Vor 2 Monaten hatte die Kanzlerin Franziskus schon bei seiner Amtseinführung getroffen.
Eine Spionageaffäre belastet die Beziehungen zwischen Russland und den USA. Bereits zu Wochenbeginn hatte der russische Geheimdienst einen mutmaßlichen CIA-Agenten in Moskau enttarnt und ausgewiesen. Jetzt deckte die Behörde die Identität eines weiteren US-Geheimdienstlers auf. Der örtliche CIA-Büroleiter wurde mit vollem Namen genannt, was den üblichen Gepflogenheiten widerspricht. Das US-Außenministerium wollte die Berichte nicht kommentieren.
Eine reichlich bizarre Geschichte. US-Diplomat Ryan Vogel, der Mann mit der Perücke, wird Anfang der Woche in Moskau verhaftet. Er soll russische Geheimdienstmitarbeiter angeworben haben. Russische Fernsehkameras sind bei der Festnahme dabei. Nur Stunden später eine medienwirksame Vorführung des mutmaßlichen Spions. Die Russen wollen bei Vogel ein altes Handy gefunden haben, Perücken und Sonnenbrillen, einen Stadtplan, einen Kompass, Bargeld und einen etwas tollpatschig geschriebenen Brief mit einem verlockenden Angebot, Lieber Freund, arbeiten Sie mit uns und Sie bekommen 1 Million Dollar im Jahr. Einen Tag später wird US-Botschafter Michael McFaul ins russische Außenministerium einbestellt. Washington schweigt bislang zu den Vorwürfen. Der letzte Akt der Affäre: Der russische Geheimdienst deckt die Identität des CIA-Büroleiters in der US-Botschaft auf. Eine diplomatische Provokation. Aber Geheimdienstkenner halten die Affäre für ein innenpolitisches Manöver. Es ist offensichtlich, dass dieser US-Diplomat nichts getan hat, das man als eine Straftat bezeichnen könnte. Das alles ist an die russischen Bürger gerichtet, nach dem Motto: Es gibt überall Feinde, es gibt überall westliche Spione. Ryan Fogel soll im Kaukasus nach Spuren gesucht haben, die das Attentat in Boston aufklären könnten. Derweil hat der Chef des russischen Sicherheitsrats heute eine Reise in die USA angekündigt.
Auf den Tag genau vor 1 Jahr ging Facebook an die Börse. Doch für das größte soziale Netzwerk mit weltweit mehr als 1,1 Milliarden Nutzern lief vieles schief an der Wall Street. Der Kurs der Aktie stürzte ab und liegt derzeit deutlich unter dem Ausgabepreis von 38 Dollar.
Die Jubelshow am Firmensitz vor 1 Jahr. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg inszeniert den Börsengang mit viel Tamtam. Doch der erste Börsentag wird zum Debakel. Zum Handelsschluss liegt die Aktie nur einige Cent über dem Ausgabekurs. Statt abzuheben, fällt die Aktie bald auf 17,55 Dollar. Erholt sich nur mühsam. Gestern kostete sie 26,25. Dennoch sehen Experten das Geschäftsmodell Facebook weiter positiv.
Facebook hat gerade eine Monopolsituation. Das ist der Standard für soziale Netzwerke, wo es immer nur Sinn macht, bei dem Größten zu sein. Und diese 1 Milliarde User sind schon ein starkes Faustpfand, was in der Waagschale sehr viel wiegt.
Facebook lebt von Werbung. Immer mehr Nutzer surfen mobil in dem Netzwerk. Deshalb hat das Unternehmen nachgebessert und konnte die Werbeeinnahmen über mobile Geräte im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr verdoppeln. Mehr Werbung birgt aber auch Risiken.
Das Problematische ist, dass die Mitglieder unruhig werden, dass zu viel Werbung im Netz ist. Das Problematische ist, dass Facebook und Google einen Zweikampf ausführen, der sich sicherlich noch steigern wird. Beide sind dabei, in die Domäne des Konkurrenten einzubrechen.
Während Google im ersten Quartal 2,5 Milliarden Euro Gewinn macht, bringt es Facebook nur auf 160 Millionen. Aufholen kann Facebook diesen Abstand wohl nur mit deutlich höheren Werbeprofiten.
Bei einem Zugunglück im Großraum New York sind etwa 70 Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gestern Abend rund 100 Kilometer nordöstlich der Millionenstadt nahe dem Ort Fairfield im US-Bundesstaat Connecticut. Aus noch ungeklärter Ursache entgleiste ein Pendlerzug und stieß mit einem entgegenkommenden Zug zusammen. Die Bahnstrecke nach New York wurde gesperrt.
Es sieht übel aus, aber es hätte noch schlimmer kommen können. Einer der Waggons fast über die ganze Länge aufgerissen. Fotos zeigen, wie stark der Aufprall gewesen sein muss. Viele haben geschrien. Es gab einen lauten Knall, dann Rauch. Viele Fahrgäste mussten gestern Abend am Rande der Strecke behandelt werden. Manche hatten Kopf-, Rücken- und Nackenverletzungen erlitten. 8 Menschen sind noch im Krankenhaus. Einer schwebt in Lebensgefahr. Die Pendlerzüge verbinden New York City mit den Schlafstätten in Connecticut. 700 Passagiere waren gestern im Feierabendverkehr in den 2 Bahnen unterwegs, als einer der Züge entgleiste und mit dem entgegenkommenden kollidierte. Die Ursache noch unbekannt. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es etwas anderes als ein Unfall war, aber wir ermitteln noch. Alle Bahnen stehen nun still, weil an der Parallelstrecke gebaut wird. Und 300.000 Pendler werden in den kommenden Wochen auf anderen Wegen zur Arbeit nach New York und wieder nach Hause kommen müssen.
Millionen Musikfans aus ganz Europa schauen heute Abend nach Malmö. In der schwedischen Stadt wird das Finale des 58. Eurovision Song Contest ausgetragen. Musiker aus 26 Ländern gehen an den Start. Deutschland wird von der Band Cascada vertreten.
Kurz vor der großen Show macht sich in Malmö Feierlaune breit. Bei schönstem Frühsommerwetter sind zigtausende angereist, um beim diesjährigen Eurovision Song Contest dabei zu sein.
Diese Internationalität, dass wirklich endlich mal wieder alle zusammengeführt werden, dass ein großes Ding aus ganz Europa mal wieder gemacht wird, dass Europa mal wieder eins ist.
Ich kenne den Wettbewerb seit meiner Kindheit. Ich liebe Deutschland, ich liebe Cascada. Nathalie Horler und ihre Band Cascada wird das sicherlich freuen. Sie treten für Deutschland an. Wie die meisten Künstler hier singen Cascada allerdings auf Englisch. Selbst die russische Sängerin Dina Garipova trägt ihre Ballade in englischer Sprache vor. Die große ESC-Party in Deutschland steigt auf der Reeperbahn in Hamburg, trotz reichlich Regen. Lena Meyer-Landrut, die den Wettbewerb vor 3 Jahren gewann, wird als Jurypräsidentin die deutschen Punkte verlesen. Sie zeigt sich beeindruckt von der Vielfalt der Lieder.
Es gibt Volksmusik, es gibt Techno, es gibt teilweise billige Sachen, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und aber auch wieder Beiträge, wo man denkt, ach wie schön und wie herzergreifend, wie ehrlich und wie echt.
Das erste überträgt live ab 20.15 Uhr. Kurz nach Mitternacht wird dann feststehen, wer den Eurovision Song Contest 2013 gewonnen hat.
Fortuna Düsseldorf steigt nach nur einem Jahr in der Fußball-Bundesliga wieder ab. Die Düsseldorfer verloren 0:3 in Hannover und wurden nur noch von Augsburg und Hoffenheim überholt. Die Kraichgauer retteten sich auf den Relegationsplatz durch einen dramatischen 2:1-Erfolg in Dortmund.
Die Hoffenheimer konnten ihr Glück nach dem Schlusspfiff kaum fassen.
Unfassbar, das kann man heute gar nicht beschreiben. Zurückzuliegen in Dortmund, nochmal zurückzukommen, 2 Elfmeter-Tore zu machen, viel Glück zu haben und dann noch zu gewinnen und in der Relegation zu sein.
In der 6. Minute ging der Champions-League-Finalist durch Robert Lewandowski mit 1:0 in Führung. Danach hatte der BVB Chancen, die Hoffenheimer gleich 3-mal in die 2. Liga zu schießen. Dann die 77. Minute, Hummels, der sich in dieser Szene auch noch verletzt, fault Volland, Strafstoß, Salihovic verwandelt und plötzlich glaubt Hoffenheim ans Wunder. 5 Minuten später, Notbremse Weidenfeller gegen Schiplock, rot für den Dortmunder Torwart. Kevin Großkreuz muss ins Tor, weil der BVB schon 3-mal gewechselt hatte. Erneut tritt Salihovic an, 2:1 Hoffenheim. Dann die Nachspielzeit, ein letzter Angriff. Marcel Schmelzers Schuss geht ins Tor. Schiri Drees gibt den Treffer, nimmt seine Entscheidung nach Rücksprache mit dem Assistenten aber zurück. Lewandowski stand im Abseits, kein Tor. Hoffenheim gewinnt und feiert die Relegation wie die Rettung.
Fußball kann so traurig sein. Aus, vorbei, Düsseldorfer Abstiegsdepression, direkt nach dem Schlusspfiff, überall unübersehbar. Gut zu erkennen auch, dass Düsseldorf heute in Hannover die deutlich schwächere Mannschaft ist. 36. Minute Cirundolo auf Juf. 1:0, Hannover führt, Fortuna in Not. Und die wird immer größer. 61. Minute, Jakonan mit seinem ersten Tor zum 2:0. Und genau 15 Minuten später ist es derselbe Stürmer, der rot zum Sieg und grün Richtung 2. Liga schießt.
Natürlich ist es jetzt schon mega traurig und auch sehr frustrierend und einfach total niederschmetternd. Aber ich glaube, in den nächsten Tagen werden wir einfach begreifen, was das für eine Scheiße ist und was wir damit angestellt haben.
Düsseldorf verliert in Hannover 0:3 und wird mit diesem Tag noch lange hadern.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Stuttgart-Mainz 2:2, Nürnberg-Bremen 3:2, Freiburg-Schalke 1:2, Mönchengladbach-München 3:4, Frankfurt-Wolfsburg 2:2, Augsburg-Reuter-Fürth 3:1, Hamburg-Leverkusen 0:1. Die Abschlusstabelle der 50. Bundesliga-Saison. Meister München, Dortmund und Leverkusen nehmen direkt an der Champions League teil. Schalke erreicht die Qualifikation. Freiburg als 5. tritt in der Europa League an. Auch Frankfurt spielt international. Die 2. Hälfte Augsburg auf Rang 15 ist auch in der kommenden Saison erstklassig. Hoffenheim trifft in der Relegation auf Kaiserslautern, den 3. Platzierten der 2. Bundesliga. Düsseldorf ist neben Greuther Fürth der 2. Absteiger. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 19. Mai.
Ausläufer der Tiefs bei England und über Frankreich machen sich noch im äußersten Norden und morgen vom Südwesten bis in die Mitte Deutschlands bemerkbar. Dazwischen ist es recht freundlich. In der Nacht regnet es im Norden mitunter noch. Auch im Süden und Westen wird es wolkiger und von der Eifel bis zum Bodensee fällt hier und da Regen. Sonst ist es zum Teil klar. Morgen ganz im Norden viele Wolken und einzelne Schauer, im Südwesten zeitweise Regen. Im übrigen Land zunächst meist freundlich mit Sonne und Wolken. Später kommen von Ostbayern bis in die Mitte zum Teil kräftige Schauer und Gewitter auf. Bei Gewittern vereinzelt Sturmböen, sonst schwacher Nordost, im Süden mäßiger Westwind. Heute Nacht Tiefstwerte von 12 Grad in Vorpommern bis örtlich 4 Grad bei klarem Himmel. Morgen werden an der oberen Donau 11, in der Lausitz 26 Grad erreicht. Am Pfingstmontag im Westen zum Teil länger andauernder Regen, sonst viele Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern. Am meisten Sonne gibt es im Osten. Dienstag und Mittwoch bleibt es wechselhaft mit etwas Sonne, vielen Wolken, Schauern und Gewittern.
Die Tagesschau meldet sich wieder um 1:10 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.